Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Interviews des Escape Room News Centers. Heute heißt es Blame It on the Boogie. Denn ich begrüße Martin Student von Breakout Göttingen und wir haben einiges zu bereden. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich hier zu sein.
Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und dann lass uns mal eine schöne Stunde machen und ein bisschen erzählen, was ihr so bei Breakout Göttingen zu bieten habt. Wir haben ja seit dem 16.11. ein Raumprofil im Escape Room News Center und dann ist der neue Raum vorgestellt worden mit dem Titel Boogie Bungalow. Da geht es ja dann so um diese Zeit der 70er Jahre. Ist das eigentlich eine Hommage an eine reale Location der Göttinger Unterwelt oder wie kam es dazu?
Ich glaube, in Göttingen gab es sowas in den 70er Jahren vielleicht nicht unbedingt. Wobei ich bin leider nicht alt genug, um das zu wissen, aber die Idee oder die Inspo dafür kommt aus einer 70er-Jahre-Bar in New York, die immer noch gut erhalten ist und wo man natürlich heutzutage noch einfach viel Bildmaterial hat, um sich da an dem Stil, vor allen Dingen von der Bar, einfach dran zu orientieren. Da sind einfach Sachen oder vom Stil her Teile einfach nachgebaut zu dieser real existierenden Bar, um einfach möglichst nah an dieses 70er-Jahre-Bar-Feeling, an das Bar-Flair ranzukommen. Und ja, aber vielleicht hat es in Göttingen auch sowas gegeben, wäre natürlich cool gewesen. Hat dann eventuell bis in die Heuzeit nicht mehr überlebt, aber ja.
Warum los? Wenn man sich mal die Fotos im Raumprofil anschaut, da ist das eine unheimlich hohe Authentizität. Also praktisch die alten Plakate, die Theke, die eingebaut worden ist, sogar ein Kondomautomaten gibt es da. Kannst du mal Revue passieren lassen, wie weit man fahren muss, um die ganzen Gegenstände zusammenzutragen und wie viel Zeit das auf sich nimmt, die ganzen Gegenstände zu finden?
Ich sag mal, das Fahren ist schon weit. Man fährt manchmal öfters mal ein paar hundert Kilometer einfach nur, um einen Kondomautomaten abzuholen. Aber wenn man bei dem Punkt angekommen ist, wo man da hinfährt, ist man eigentlich schon relativ glücklich, weil manchmal wird man einfach super verzweifelt, weil man hat irgendwas im Kopf, was man unbedingt haben will, als Deko-Element, als Rätselelement. Und dann ist es so, man will irgendwie einen Kondomautomaten aus den 70er Jahren bekommen und dann guckt man so die gängigen Portale, eBay Kleinanzeigen etc. durch. Und wenn man dann nichts findet, ist man schon relativ aufgeschmissen, weil was ist dann so die nächste Station, an die man sich wendet, um so einen Kondomautomaten zu bekommen? Und man trifft sehr viele interessante Leute, die dann plötzlich in ihrer Garage 36 weitere Kondomautomaten von den 70ern bis 90ern haben. Und die erzählen dann, wie das irgendwie zustande kam. Und man ist selber sehr, sehr glücklich, dass man endlich den einen Kondomautomaten, den man braucht, dann aus den 70ern hat.
Und ist es dann so, dass wenn letztlich dann der Raum einmal steht, dass man so sich zurückbesinnt und denkt, okay, was waren das für coole Geschichten? Denn letztendlich jeder eigene Gegenstand, die Theke, die Kondomautomaten, jeder eigene Gegenstand wird doch dann auch seine eigene Geschichte erzählen, oder?
Ja, voll. Das ist auch einfach richtig cool zu sehen, wo die Sachen herkommen, wie sie aussehen. Und natürlich ist nicht mehr alles in einem Top-Zustand, aber den Flair vermittelt unsere Bar auch nicht. Man sieht natürlich an gewissen Sachen einfach Gebrauchsspuren, aber es ist auch geil, weil man sieht halt, wie die Sachen wirklich benutzt wurden, welche Tasten auf der Jukebox viel gedrückt wurden, welche Songs viel gespielt wurden. Und ja, da fühlt man sich direkt wieder so ein bisschen in die 70er zurückversetzt. Und ja. Das ist einfach cool.
Was ich mich immer frage, ist, man kommt ja zu einem Konzept, man stellt den Raum auf. Stellt man sich dann auch die Frage, auf welche Seite man die Gruppe dann letztendlich beim Spielen stellt, also auf die Seite des Guten, der Ermittler, oder aber auf die Seite von Rotlicht-Ronny und Boogie Bernd, also die beiden Göttinger Szeneganoven? Ist das so, was man sich auch dann, welche Frage man sich stellt, oder sagst du, letztendlich ist es wichtig, wie der Raum funktioniert?
Ich glaube, letztendlich ist es wichtig, wie der Raum funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es in unserer Geschichte so richtig gut und böse gibt. Ich glaube, alle Charaktere oder alle Personen, die darin vorkommen, haben ihre guten und ihre bösen Seiten. Ich glaube, es ist da einfach wichtig, darauf zu achten, dass man irgendwie den Kunden ein cooles Szenario bietet und auch coole Charaktere, coole Rollen, in die sie hineinschlüpfen können. Das können gute Charaktere sein, das können böse Charaktere sein. Muss halt irgendwie stimmig sein und man muss irgendwie so ein bisschen das treffen, was quasi, worauf die Leute Bock haben, wenn sie an 70er Jahre denken, an Rotlichtkneipen und ja, vielleicht haben wir das ja getroffen. Jedenfalls hoffen wir das.
Und das ist eben auch der Vorteil, was ich den Anbietern und Anbieterinnen immer sage, fügt auf jeden Fall coole Fotos dazu, wenn wir ein Raumprofil machen für das Escape Room News Center. Denn die Fotos, die du dazugefügt hast, die machen einfach jetzt schon Laune, weil man sich denkt, das hätte genauso gut sein können, der Lokus mit den ganzen Prielblumen da an den Fliesen, da denkt man sich, entweder hängt da unheimlich viel Arbeit hinter und sehr viele Detailgetreue, oder aber es war tatsächlich früher mal eine Bahn. Ne?
Ja, voll. Das ist auch irgendwie, bis ganz zum Schluss hat man auch noch nicht dieses Gefühl, dass es später mal so aussieht, weil irgendwas fehlt immer. Dann ist irgendwie, sind Wände noch nicht gestrichen, der Boden noch nicht gemacht. Man hat zwar schon alle Deko und die Sachen sind installiert, die Arduinos funktionieren, aber irgendwie hat man halt noch nicht diesen perfekten Look, weil einfach noch nicht alles da ist. Aber wir haben das Fotoshooting oder die Fotos dafür relativ zeitnah gemacht, nachdem der Raum quasi testreif war. Und das war einfach schon. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man sieht, so alles ist perfekt, nirgendwo liegt mehr Bauschutt rum, keine abgesägten Hölzer und keine Kabel gucken mehr aus der Wand und ja, ist dann einfach stimmig und dann hat man auch einfach super geile Fotos hinterher und ja.
Wo wir gerade darüber gesprochen haben, ob man die Gruppe in Gut und Böse einteilt. In eurem weiteren Raum, Zellenblock C, ist es ja ganz klar, da ist man auf der Seite der Bösen, weil man ja ausbrechen will. Ich habe mich mal auf der Homepage ein bisschen schlau gemacht und da heißt es, dass ihr euch für den Raum ein besonderes Konzept ausgedacht habt, was der Gruppe das Gefühl gibt, noch tiefer in der Thematik drin zu sein. Kannst du das mal so mit ein, zwei Worten erläutern, was jetzt genau dahinter steckt, ohne zu viel zu spoilern?
Das Prinzip ist quasi eigentlich, dass einfach unsere Geschichte oder das Erlebnis oder die Story nicht erst beginnt, wenn man den Raum betritt oder bei der Einführung beginnt, sondern die beginnt, wenn jemand gebucht hat. Und dass man quasi einfach dann die Geschichte beginnen lassen kann und die Leute auch schon Vorfreude entwickeln oder irgendwas haben, worüber sie reden können und sich dann einfach quasi besser in die Geschichte einfügen können und quasi einfach schon bei uns im Laden sind und eigentlich wissen, was zu tun ist und ja, sich perfekt auf einen Ausbruch vorbereitet haben.
Und wie oft kommt das vor, dass die Gruppe ankommt und sagt, ja, ihr habt ja die Mail gelesen und die, Moment, welche Mail? Das kommt doch mit Sicherheit zigmal vor, oder?
Ja, das ungefähr Hälfte-Hälfte passiert das, dass die Leute das dann übersehen haben. Aber dafür haben wir quasi ein System entwickelt, dass egal, ob die Leute vorbereitet oder nicht vorbereitet kommen, der Raum immer spielbar ist. Und ja, quasi das ist dann in der Obhut unserer SpielleiterInnen herauszufinden, welche von den beiden Gruppen das ist. Und dementsprechend quasi wird dann der Raum bzw. die Einführung einfach leicht verändert.
Was ich mich dann immer so bei der Thematik Gefängnisausbruch frage, ist, auf der einen Seite ist ja dann der Spielleiter, die Spielleiterin, wahrscheinlich der Wächter, der Aufseher, aber auf der anderen Seite wird dann in der Funktion des Spielleiters, der Spielleiterin auch immer ein Tippgeber. Wie kriegt man da den Grat hin, zu sagen, es macht Sinn und es ist auch noch schlüssig, dass dann der Spielleiter in der Rolle des Wärters auch noch Tipps gibt?
Das kommt, glaube ich, immer auf die Situation an und was für einen Tipp quasi die Gruppe gerade braucht oder in welcher Form die Gruppe am besten einen Tipp braucht. Und in dem Szenario haben wir das quasi uns einfach sehr offen gelassen und mehrere Möglichkeiten gebaut, dass es um Tipps zu geben. Bei uns gibt es quasi im Gefängnis Ansagen von dem Wachpersonal oder es gibt Tipps, die ein Zellenkumpane, der ein Stockwerk unter einem untergebracht ist, zuflüstert. Und genau, da kann man quasi mal darauf dann zugreifen, wo man das Gefühl hat, das passt gerade besser zur Story, besser in die Situation und hilft den Gruppen besser quasi bei ihrem Problem, was sie gerade haben.
Ja, übrigens ist Zellenblock C der Hauptgrund oder der erste Grund, sage ich jetzt mal, überhaupt Kontakt aufzunehmen zu dir, denn der Raum ist wirklich schon bei einigen Interviews im Escape Room News Center als Geheimtipp genannt worden. Ich dachte, Moment mal, da guck mal kurz, was in Göttingen los ist, da sagt der Martin mal Bescheid.
Ja, das freut mich natürlich. Das ist cool.
Ja, ich habe in den sozialen Netzwerken mal einen uralten Artikel gelesen vom Göttinger Tageblatt. Und die sagen, zu Oberst Vermächtnis, damals euer erster Raum, es ist eine Mischung aus Rätseln, Rollenspiel und Schnitzeljagd. Ist das so, dass es auch heute noch immer wieder erklärt werden muss oder oft erklärt werden muss, was ist eigentlich ein Escape Room, dass man wieder bei Adam und Eva anfangen muss? Oder denkst du, dass in der Wahrnehmung der Leute wir da schon ein ganz Stück fortgeschritten sind?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sich schon dort stark gewandelt. Natürlich gibt es immer noch so ein, zwei Gruppen, die ich sag mal, ein bisschen ahnungsloser und bei uns in den Laden kommen und denen erklärt man das dann ein bisschen ausführlicher. Aber die meisten Leute haben schon mal jedenfalls, ich sag mal, wenigstens von so Exit-Games von Cosmos, von irgendwie Escape-Brettspielen oder jetzt vielleicht über den Escape-Room-Film irgendwie davon Berührungspunkte gehabt und wissen ungefähr, worauf sie sich einlassen und Ja, früher war das noch deutlich anders. Da hat man das wirklich jeder Gruppe erklärt, was genau passiert. Aber mittlerweile, man hat natürlich auch eine größere Anzahl an Kunden, die schon mal gespielt haben oder die irgendwie bei einem Geburtstag dabei waren oder bei einem Firmen-Teambuilding-Event dabei waren und irgendwie Berührungspunkte haben mit Escape Rooms. Und also die Ziffer der Leute, die davon noch gar nicht gehört haben, die sinkt. Und das ist auch gut so.
Wobei, ich habe eine lustige Anekdote. Wir haben mal in München gespielt, bei welchem Anbieter jetzt mal, steht egal. Und der hat uns dann als Gruppe begrüßt und hat gesagt: Habt ihr schon mal eins von den Exit-Spielen von Cosmos gespielt? Der hat erst gar nicht gefragt, wie viele Räume habt ihr schon gespielt, sondern habt ihr schon mal so ein Spiel gespielt? Also ist dann wohl bei einigen Anbietern die Anzahl und der Prozentsatz der Erstspieler so enorm, dass die völlig verwundert sind, wenn überhaupt schon mal jemand einen Raum gespielt hat. Ne?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Man muss ja auch sagen, die Exit-Spiele werden millionenfach verkauft, die stehen in jedem Lidl, die sind einfach super präsent im alltäglichen Leben. Ich würde, glaube ich, die Einführung nicht so machen, aber ja, wenn
Ja.
das quasi für ihn der beste Weg ist, dann go for it.
Ja. Wobei Eierlikör steht auch im Lidl, nämlich auch nicht mit. Davon abgesehen.
Ja, das stimmt.
Neben dem ersten Raum, Oberst Vermächtnis, gibt es ja noch einen weiteren Raum aus dieser Zeit, und zwar der Fotograf, ein Krimi. Und in einem Interview hast du mal gesagt, dass es also praktisch eine stetige Weiterentwicklung ist, weil immer mal wieder geguckt wird, wie können wir den Raum weiterentwickeln, wie können wir den Raum modifizieren. Ist das etwas, was ihr in einem bestimmten Rhythmus macht? Oder immer dann, wenn du zum Beispiel selbst mal gespielt hast, kommst du mit einer Inspiration nach Hause und denkst dir, das könnte ich vielleicht in Raum A oder B mal mit einbauen?
Ja, ich glaube, vieles davon trifft zu. Zum einen ist es quasi, wenn man einen neuen Raum baut, muss man ja sagen, ist immer ein relativ großes Projekt für uns. Da wird natürlich vorher viel überlegt, wie können wir das Grundkonzept Escape Room verbessern, wie verbessern wir einfach diverse Sachen, wo wir das Gefühl haben, das funktioniert bei anderen Räumen noch nicht so gut, wie schaffen wir eine höhere Immersion, wie schaffen wir mehr Magic Moments mit Technik im Raum. Das glaube ich zum einen. Und zum anderen hat man natürlich die Bestandsräume, wo man immer sagt, so jetzt ist es mal wieder an der Zeit, dass der ein Upgrade bekommt. Und dann hört man natürlich A, auf Kundenfeedback, auf Feedback von SpielleiterInnen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und guckt sich einfach die Sachen an, was im Raum einfach noch so ein Upgrade bekommt. Viel ist natürlich auch, dass man einfach bei anderen Anbietern spielt und guckt, was einem selber gut gefällt und wo man Spaß dran hat. Und dann, glaube ich, kommen einfach aufgrund dieser diversen Sachen immer natürlich viele neue Ideen, wie man was upgraden kann oder wie man was verbessern kann oder was wäre noch schön zu haben an Technik, an Deko, an Spielelementen. Und ja, so entsteht, glaube ich, so ein Prozess, wo man aufwendigere, also vom Konzept her aufwendigere neue Räume baut, aber auch die alten Räume immer mal wieder upgradet und immer mal wieder auf den Zahn der Zeit bringt.
Ist es denn auch so, dass zum Beispiel so ein Raum wie Oberst Vermächtnis, der ja euer erster Raum war, dass man da auch so weit dran hängt, dass man den auch nicht so ohne weiteres einfach in den Nacken hauen will, sondern auch weiter möglichst lange spielen lassen möchte? Oder kann man sich eigentlich so einen sentimentalen Killefitz in so einem Geschäft auch gar nicht leisten?
Es kommt, glaube ich, immer ein bisschen drauf an. Wir hatten jetzt bis jetzt immer den Luxus, dass wir, ich sage mal, eine freie Fläche hatten, um einfach einen neuen Raum zu bauen. Also da hat sich quasi gerade gar nicht die Frage gestellt, welchen Raum wir dafür schließen, weil man einfach einen neuen Raum baut, wenn man den Platz dafür hat. Jetzt sind wir natürlich auch an dem Punkt, wo der Platz ausgegangen ist in unserer Location. Und ich glaube, irgendwann wird es an der Zeit sein, auch mal die alten Räume zuzumachen und dann. Vielleicht macht man zwei zu und legt quasi Räume zusammen. Das muss man natürlich auch sagen, dass einfach die Quadratmeteranzahl für Räume in die Höhe geschossen ist für ein Spielerlebnis, was man plant. Früher hat man mit 30 Quadratmeter pro Raum gerechnet und jetzt braucht man schnell mal das Doppelte, das Dreifache, um quasi das Spielerlebnis zu bauen, was man irgendwie den Kunden bieten will. Irgendwann wird es Zeit sein für die alten Räume zu gehen und dann werden neue spannende Konzepte gebaut und entwickelt, aber das ist dann auch gut so.
Als dann im Sommer 2017 der nächste Raum bei euch ins Programm kam, dann war das verlassene Planetarium. Dies war ja dann damals so der erste klassische Fluchtraum. Jetzt gibt es ja heutzutage Leute, die erklären praktisch so den Abgesang der eigentlichen Fluchträume. Würdest du sagen, dass das immer noch heutzutage trotzdem noch seinen Reiz hat?
Würde ich weder ja noch nein zu sagen. Also ich glaube, beides hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es kommt einfach mal darauf an, wie gut das zur Geschichte passt, ob man eher so ein missionsbasiertes Ziel hat oder einen Fluchtraum mit Zeitdruck. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie sich die Kunden zusammensetzen, ob man quasi diesen Zeitdruck und eine runtertickende Uhr im Raum haben möchte oder nicht. Aber ich glaube, beides hat einfach seine Daseinsberechtigung und kommt dann im letztendlich darauf an, wie gut das umgesetzt ist einfach.
Also man denkt da als Anbieter oder als Anbieterin nicht so, dass man sagt, komm, einen Fluchtraum müssen wir auf jeden Fall haben, sondern es kommt, wie es kommt und die Themen, die einem gerade auf der Pfanne liegen, die haut man raus.
Genau.
Wenn man sich jetzt mal so eure Angebotspalette über die Escape Rooms hinaus mal anschaut, ist das ja schon ein ganz schönes Fund, mit dem ihr wuchern könnt, denn da ist ja wirklich einiges und man fragt sich, ist das eigentlich alles so aus der Zeit, aus der Not der Lockdowns entstanden, wie zum Beispiel eure Outdoor-Mission Operation Takeover, oder sind das alles so Sachen, die waren vorher schon geplant, aber zufälligerweise sind sie ja gerade zu dem Zeitpunkt dann auf den Markt gekommen?
Teils, teils. Also die Outdoor-Mission Operation Takeover, die Metatour, die war schon ein bisschen länger in Planung. Einfach, weil wir dafür Koffer entwickelt haben, in denen quasi das ganze Spiel funktioniert, in dem Leute mit diesem Koffer Outdoor durch Göttingen ziehen und verschiedene Punkte scannen und dann interaktiv mit diesem Koffer quasi einen Kriminalfall lösen. Und da ist die Entwicklungszeit einfach relativ lang, um quasi diese Koffer zu bauen, 3D zu drucken, alles zu testen. Deswegen, das ist quasi schon vor Corona passiert, also der Startpunkt dafür, das ist einfach nur dann fertig geworden. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel zu Corona auch ein Online-Spiel und das ist quasi im ersten Lockdown entstanden, als wir zu hatten, weil wir haben gedacht, was können wir machen, um irgendwie den Leuten so ein bisschen die Zeit zu verbessern, wenn alle zu Hause rumhocken und nichts machen können. Und dann haben wir ein Online-Escape-Spiel entwickelt, was wir dann quasi kostenfrei den Leuten zur Verfügung gestellt haben. Wer wollte, konnte am Ende was spenden. Aber die Hauptidee hinter dem Spiel war eigentlich, das kostenfrei zur Verfügung stellen und möglichst viele Leute damit erreichen. Da haben wir das dann auch so gemacht, dass es quasi zwei Versionen von dem Spiel gibt. Ein Spiel mit einem Kriminalfall, was, ich sag mal, ein bisschen für älteres Publikum ab so 12, 14 ist. Und dann haben wir auch noch ein Spiel entwickelt für Familien mit ein bisschen kleineren Kindern, wo man sich dann zu Hause alle Materialien, die man braucht, ausdrucken kann und dann in der Wohnung verteilt und dann quasi angeleitet, da eine kleine Schnitzeljagd durch die Wohnung mit seinen Kindern veranstaltet und hinterher findet man einen Schatz, den man sich selber aussuchen kann, sei es irgendwie Schokotaler oder ein Haribo.
Das sind praktisch dann das Geheimnis des Königs und der verlorene Schatz. Das waren diese beiden kostenlosen Online-Games. Die waren ja praktisch Teil dieser GoFundMe-Kampagne. Ist das was ihr dann auch so weiterlaufen lasst, dass ihr sagt, wir bieten diese beiden Spiele auch weiterhin kostenlos an und wer möchte, kann uns gerne dann in dieser Kampagne noch einen Obolus überlassen? Oder ist jetzt mittlerweile diese GoFundMe-Kampagne abgeschlossen und ihr sagt, wir lassen es trotzdem so als kleines Dankeschön an unsere Gäste und Fans?
Ja, wir waren super erstaunt, erstmal, wie viele Leute das überhaupt genutzt haben und wie viel quasi auch Anfragen wir bekommen haben, um das zu nutzen für FSJ-Seminare als Teambuilding, als Einstieg für Klassen, um irgendwie so ein bisschen Teambuilding zu machen. Da haben wir gedacht, einfach weil das Feedback war so positiv und auch quasi nach der Lockdown-Welle gab es immer noch neue Anmeldungen und Leute, die das gespielt haben und benutzt haben, dass wir das einfach kostenlos lassen und solange da Interesse ist, einfach online auf unserer Homepage lassen und genau, wer will, das einfach gerne spielen kann.
Es gibt dann in dieser Meta-Ebene eine Seite, die heißt Wer sind wir? Oder wo ihr euch dann vorstellt. Und ich als absoluter Brettspiel-Fan bin natürlich dann auf den Begriff Brettspielautoren erstmal gestoßen. Und da habe ich dann wieder gebohrt und gesucht und stieß dann auf den Noctis-Verlag. Das ist ja praktisch dann ein Unterunternehmen, sage ich jetzt mal, oder auch dann aus der Produktpalette von Breakout Göttingen. Das heißt, ihr habt dort Krimispiele entworfen, auf den Markt gebracht. Zurzeit gibt es zwei. Tiefenrausch ist gerade neu erschienen und davor gab es schon Vendetta. Kannst du mal erzählen, ist das auch so eine Reaktion auf den Lockdown gewesen? Gab es diesen Noctis-Verlag schon vorher oder wie ist so die Entstehungsgeschichte dahinter?
Die Entstehungsgeschichte dahinter ist, dass wir vorher schon Brettspiele, genauer gesagt Krimi-Dinner, geschrieben haben. Die sind unter dem Label Deadly Dinner erschienen. Und da haben wir quasi die ersten, ich sag mal, Erfahrungen als Brettspielautorinnen uns erarbeitet. Und jetzt Richtung Ende des zweiten Lockdowns haben wir dann angefangen, unterm Noctis Verlag Krimispiele zu veröffentlichen. Und genau, aber das ist eigentlich schon, ich sag mal, der Grundstein dafür wurde schon vor 2, 3 Jahren gesetzt, als wir angefangen haben, Krimi-Dinner zu schreiben, was aber auch nicht wirklich geplant war, sondern einfach dadurch entstanden ist, dass wir ein Werkstattteam haben, was die baulichen Sachen für unsere Räume umsetzt. Und natürlich haben wir da auch viele Werkstudenten, viele Leute, die während sie bei uns arbeiten, in Göttingen studieren, ihren Bachelor machen, ihren Master machen oder eine Ausbildung machen, die das so nebenher machen. Und da war das gerade so, dass relativ viele Leute keine Zeit hatten oder im Auslandssemester waren. Und dann haben wir uns überlegt, so, hey, welches Projekt können wir denn mit dem Escape Room umsetzen, was jetzt nicht am Ende einen physischen Raum hat. Und da sind wir halt dann auf Krimi-Dinner gekommen, weil wir dachten, hey, das wäre ja cool, wenn wir unser eigenes Krimi-Dinner hätten, was wir am Ende dann auch in unserem Laden verkaufen können, was Kunden, nachdem sie bei uns einen Raum gespielt haben und Spaß hatten, irgendwie mitnehmen können und dann quasi zu Hause noch ein Erlebnis haben, was sie dann wieder mit ihrer gleichen oder einer ähnlichen Freundesgruppe spielen können.
Ich als Laie frage mich dann, woher kommt eigentlich diese unfassbare Kreativität? Ihr habt die Deadly Dinner, ihr habt die Noctis Krimispiele. Gerade so diese Konzeptionierung von Krimi-Dinner ist ja praktisch dann das Schreiben eines Drehbuchs. Da muss ja wirklich unheimlich Kreativität dahinter sein. Und man kennt es ja, wenn man auf den Punkt kreativ sein muss, da klappt es ja sowieso nie. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr in dieser Breite so kreativ sein könnt?
Ich glaube, viele Sachen oder viele Prozesse ähneln sich so ein bisschen und über die Jahre hat man einfach dazugelernt und hat sich immer verbessert. Ich glaube auch, dass es am Anfang 2016 nicht so gut geklappt hätte mit einem Krimi-Dinner oder einem Krimispiel oder mit den Raumkonzepten, die wir jetzt machen. Und das einfach so eine Art Entwicklungsprozess ist und dass man auch quasi in seiner Kreativleistung immer ein bisschen besser wird. Was, glaube ich, wichtig ist für die ganzen kreativen Sachen, ist, dass man sich einfach Zeit nimmt. Manchmal braucht man auch am besten 1, 2 Tage Pause und dann setzt man sich wieder ran und dann hat man wieder neue gute Ideen. Zu dem Schreiben kann ich selber leider nichts sagen. Das machen meine Kolleginnen Verena und Lukas. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die das machen.
Ja.
Ist, glaube ich, super anspruchsvoll. Gerade beim Krimi-Dinner muss man natürlich sehr kleine und sehr kompakte Texte schreiben, die grob abgesteckte Rahmenbedingungen haben, was einzelne Personen in einzelner Zeiteinheit machen, was sie erleben, was sie finden für Objekte und wie sie sich dabei fühlen. Ich glaube, das Schwierige daran ist vor allen Dingen, das so kompakt auf den Punkt zu bringen, dass das immer noch stimmig ist und quasi für die SpielerInnen, die ihren Text lesen, auch sinnig macht und sie weiterhin ihrer Person nachempfinden können und nicht, dass nur so ein Abarbeiten von Stichpunkten ist, weil im Spiel jetzt wichtig ist, dass Person A und Person B sich gerade streiten. Und ja, da bin ich auch super, super dankbar dafür, dass ich das nicht machen muss. Aber ja.
Also ich glaube schon, dass es unheimlich schwierig ist. Zu einem musst du ja den Krimi-Fall erstmal konzeptionieren, dir den Krimi-Fall ausdenken. Du musst ja da auch einen gescheiten Twist drin haben, dass man sich am Ende denkt, ach Mensch, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber du musst genauso gut wie Klein Kevin, aber auch Oma Schrimmtiggis müssen dann Spaß an ihrer Rolle haben. Denn erstmal alle an einen Tisch zu kriegen, ist schon schwierig genug. Ich kenne das ja selbst auch von unserer Familie. Also dafür schon Hut ab, wenn die beiden mal wieder siehst, dann sag ich ihnen, haben sie gut gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, das sind dann so andere Herausforderungen, dass man irgendwie guckt, sieht so eine durchschnittliche Gruppe von Kunden aus und was für Charaktere, wie divers müssen die sein von den Rollen, vielleicht auch vom Anteil später, vom Sprechanteil, wie lebhaft kann man die dann später reenacten oder ausspielen, dass man eine gute Mischung dabei hat, dass man auch für jeden Freundeskreis so ein bisschen das Gefühl hat, ah, die Rolle passt perfekt zu Tim und das könnte in der Rolle sehe ich voll Katharina, dass man irgendwie so eine gute Mischung hat, dass man irgendwie möglichst bei einem Freundeskreis oder bei einem Geburtstag die Rollen passend verteilen kann und dann auch alle Spaß haben und sich auch in ihrer Rolle wohlfühlen.
Zu den Krimispielen vom Noctis Verlag ist es ja so, gerade kam Tiefenrausch raus und geplant war eigentlich für das Frühjahr 2022 bereits der dritte Fall Inkognito. Ist das jetzt einfach so eine grobe Richtung, dass man sagt, da würden wir ganz gerne unseren nächsten Fall rausbringen? Oder denkt man sich das erstmal nur Pi mal Daumen? Aber wie du gerade schon sagtest, wir gucken, dass wir uns da nicht unter zu sehr unter Druck setzen, sonst wird es vielleicht nicht so, wie wir es gerne hätten.
Das gilt natürlich weiter, dass wir uns da zeitlich nicht unter Druck setzen. Aber der Fall ist tatsächlich schon fertig. Viel, ich sag mal, bei der Brettspielbranche ist einfach Produktionszeit. Man hat eigentlich eine Minimum-Produktionszeit von 6 Monaten, wenn man in Deutschland, in Europa produziert. Wenn man viel wird natürlich auch irgendwie in Asien, in China produziert, dann sind die Zeiten noch mal länger, weil noch Seefracht hinzukommt und mit Corona, ich sag mal, dauern alle Prozesse eher länger als kürzer. Deswegen, selbst wenn man das hier lokal produziert, weiß man, nach Abgabe des Spiels dauert es 6 Monate, bis man das eigentliche Spiel dann in der Hand hält. Deswegen können wir da relativ sicher sein, dass das Anfang nächsten Jahres rauskommt, weil wir das schon ein bisschen abgegeben haben. Aber ja.
Zu Beginn des Interviews haben wir mal darüber gesprochen, wie es eigentlich zu der Idee kam von Boogie Bungalow. Ich weiß, dass es da auch eine Umfrage gab bei den Gästen, was sie sich gerne vorstellen würden. Wie habt ihr da die Vorauswahl getroffen, was zur Verfügung steht? Sind das so dann eure persönlichen Präferenzen, die ihr gerne spielen würdet? Oder war schon eine Vorvorfrage, dass man sagt, was hättet ihr gerne oder wie kam das zustande?
Also wir haben ein kleines Kreativteam von ein paar Personen, die quasi die Raumideen, die Rätsel und alles Mögliche entwickeln und auch die Spiele zum Teil. Und ja, da haben wir natürlich auch einfach Ideen für den nächsten Raum gesammelt und haben dann quasi schon mal unter uns so ein bisschen gewotet, was wir irgendwie präferieren und was auch ein bisschen umsetzbar ist, realistisch. Und dann sind wir, glaube ich, auf einen Pool von 5 oder 6 Ideen gekommen, konnten uns aber nicht so richtig einigen, weil natürlich irgendwie jeder so ein bisschen andere Präferenzen hatte und jeder vielleicht seine Ideen tick besser fand. Und ja, dann haben wir gedacht, so, dass wir eigentlich auch sonst im Escape Room voll viel auf Kundenfeedback hören und was unseren Kunden wichtig ist und woran die Spaß haben. Und dann haben wir quasi im Laden über, ich glaube, es waren 2, 3 Monate, einfach ein Voting veranstaltet und quasi hatten so eine Box und da konnte man dann seine Top-2-Tipps für den nächsten Raum abgeben, was man irgendwie gerne als Story hätte oder ja, genau, was man sich einfach wünscht. Und da hat dann der Boogie Bungalow gewonnen und auch relativ deutlich, muss man sagen. Und dann haben wir natürlich beschlossen, den zu bauen.
Ist auch ein cooles Thema, obwohl ich hätte mir auch das Zahnfee-Diplom auch sehr schön vorgestellt. Ist das, und damit kommen wir mal zu euren Aussichten, zu den Plänen, ist das auch was, was man dann auch mal wieder plant als nächsten Raum, das Zahnfee-Diplom? Ist überhaupt in nächster Zeit dann nochmal ein neuer Raum geplant? Weil du sagtest, ihr habt zurzeit keine Flächen, ihr müsstet dann praktisch dann ein oder zwei Räume aufgeben. Wie sind da so die Pläne?
Ja, die Pläne sind auf jeden Fall bestimmt in Zukunft nochmal einen neuen Raum zu bauen und alte Räume aufzugeben. Ich weiß nicht, ob es das Zahnfee-Diplom ist. Also ich bin da ein großer Fan von der Idee. Muss man mal gucken, wie realistisch das ist, die in unseren Räumlichkeiten umzusetzen. Das war so ein bisschen als so eine Hommage an den ersten Monster AG-Film geplant, dass man quasi sein Zahnfee-Diplom sich im Laufe des Raums holen kann. Aber Zahnfeen sehr klein sind und im Verhältnis zu Kindern die Dimensionen dann doch etwas anders sind und man dann quasi zu verschiedenen Kindern nach Hause kommt, die fieserweise ihre Zähne nicht rausrücken wollen und nicht gegen Geldmünzen tauschen wollen. Und dann kommt man vielleicht auch irgendwie durch einen Schrank in das Zimmer, aber dort sind dann alle Gegenstände, also super alltägliche Gegenstände wie einen Tisch, ein Bett, Spielzeug, die sind alle sehr, sehr groß, also mindestens mit dem Faktor 1,5 oder zweimal von ihrer Originalgröße gebaut, sodass man irgendwie auch diese Dimension fühlt, dass man gerade irgendwie eine Zahnfee ist und alles sehr, sehr schwierig ist. Muss man natürlich gucken, wie realistisch das ist, den umzusetzen, weil man natürlich sehr viel Platz braucht, man muss alles selber bauen und man muss viel auf alternative Fortbewegungsmöglichkeiten zurückgreifen, viel klettern, viel krabbeln und man muss das natürlich auch in gewisser Maße in die Höhe bauen. Das muss natürlich irgendwie alles wieder sicher sein und darf nicht gefährlich sein und Spaß machen natürlich. Deswegen weiß ich nicht, ob es der Raum wird, aber es wird bestimmt irgendein cooles Konzept und ein spannender Raum.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also die Leute, die schon mal so Alice im Wunderland gespielt haben, wo auch dann so diese Größenverhältnisse verschoben sind. Die sind ja dann auf der einen Seite total begeistert, wenn es gut gemacht ist, aber oft ist es auch dann so, dass die auch dann enttäuscht rauskommen, weil eben das dann nicht so richtig passt, dass dieses Groß-Klein-Verhältnis dann nicht so funktioniert. Aber ich bin mal gespannt, was noch kommt.
Ja, ich glaube, es ist super spannend, das und super anspruchsvoll, das gut zu machen. Und ja, wenn das dann eben nicht gut gemacht ist, merkt man das, glaube ich, bei solchen Konzepten schneller als bei anderen Konzepten auch.
In den sozialen Netzwerken ist immer wieder von einer Kooperation die Rede, und zwar mit dem Cinemax in Göttingen. Kannst du uns mal erzählen, wie es zu dieser Kooperation kam und wie stellt sich das im Alltag dar, wie ihr dann gegenseitig voneinander profitiert?
Die ist vor ein paar Jahren entstanden. Quasi, dass das lokale Kino hier Orte gesucht hat, um Filmplakate auszuhängen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und da man sich ja so einen gewissen Kundenkreis einfach teilt von Leuten, die irgendwie an einem Freitagabend irgendwas erleben wollen, sei es Kino, sei es Escape Room in ihrer Freundesgruppe, macht es dann natürlich Sinn, gemeinsam ein bisschen Werbung zu machen. Und so ist es quasi entstanden, dass das. Wir fürs Kino manchmal Werbung machen, wir verlosen manchmal Kinokarten, Kinotickets, wenn wir irgendwie eine Werbeaktion haben. Genauso verlost das Kino Tickets oder Gutscheine von uns. Wir standen schon öfter mal im Kino mit so einem Glücksrad, wo Leute dran drehen konnten und irgendwie ein Freispiel oder Süßigkeiten oder irgendwelche Preise gewinnen konnten. So ist das eigentlich als so eine Kooperation entstanden, die, denke ich, mal beiden Seiten hilft. Und wir haben auch jetzt vor Corona vermehrt haben wir einmal im Jahr eine große Rallye durch Göttingen gemacht, wo wir am Ende auch immer ein paar hundert Teilnehmer hatten, wo quasi die Leute verschiedene Rätsel in der Stadt lösen und quasi so ein Parcours ablaufen. Und da gibt es auch immer viele Preise zu gewinnen, die von lokalen Unternehmen gestellt werden. Und da ist das Kino auch mal mit dabei. Da hoffe ich auch, dass das mal wieder geht demnächst, wenn immer die Corona-Zahlen ein bisschen entspannter sind, dann wird das bestimmt auch nochmal wieder in Göttingen stattfinden.
Ja, das heißt, es fand 2020 zuletzt statt, ist dann 2021 ausgefallen und jetzt für 2022 hoffentlich wieder geplant. Oder ist da derzeit noch nichts in der Mache?
Also wir haben quasi noch eine fertig geplante Stadtrallye in der Tasche, weil die letzte, die war schon von der Stadt genehmigt, aber dann waren die Corona-Zahlen so hoch und dann wurde die quasi kurzfristig wieder abgesagt. Deswegen, dafür steht eigentlich schon alles, die Sachen, die wir brauchen, sind auch schon gebaut, die sind im Keller eingelagert, die werden dann kurzfristig wieder rausgeholt, sobald es geht.
Was in den sozialen Netzwerken bei euch immer sehr positiv auffällt, ist der Austausch und das gegenseitige Spielen bei Kollegen und Kolleginnen. Wie wichtig ist dir dieses Netzwerken, dieser Austausch, auch mal wieder woanders zu spielen oder auch von Kollegen und Kolleginnen auch mal ein Feedback zu bekommen, jetzt zum neuen Raum zum Beispiel? Was würdest du da sagen? Wie wichtig ist dir das?
Voll wichtig. Ich glaube, gerade in der Anfangszeit super, super wichtig, einfach möglichst viel spielen, möglichst viel sehen, viel erleben und einfach gucken, was einem selber Spaß macht, was gut gemacht ist und einfach da irgendwie so ein Gefühl für bekommen, was irgendwie funktioniert. Und es ist immer gut, wenn man sich mit seinen Kollegen, Kolleginnen in der Nähe austauschen kann und nochmal eine andere Sicht bekommt. Und ich sag mal so, uns persönlich gerade in der Anfangszeit hat das super doll geholfen. Gerade wenn man bei den ersten Räumen noch nicht so das Gefühl hat, was könnte irgendwie mal zu einem Problem im Raum werden, was funktioniert noch nicht so gut. Und dann einfach Leute kommen, die auch einfach einen riesigen Erfahrungsschatz mit sich mitbringen und sagen so, hey, mach das doch anders und auch am besten gleich schon eine Lösung parat haben oder sogar mehrere Lösungswege dir vorschlagen, wie du das dann machst. Und das hilft, glaube ich, allen, dieser Austausch und macht einfach die Räume besser, die Konzepte besser. Und ich glaube auch, dass selten sich die Sichtweisen überschneiden und dann hat jeder einen gewiss anderen Fokus gelegt in seinem Escape Room, sei es eher mehr auf dem Service, mehr auf dem Raumerlebnis, mehr auf Immersion, mehr auf Rätsel und so überschneidet sich das und wenn man da auch, glaube ich, offen ist für diesen Austausch, dann kann man überall das Beste mitnehmen und das führt dann dazu einfach, dass man im Gesamten einfach ein besseres Erlebnis den Kunden bieten kann.
Denn ich komme auf die Frage, weil es ja zum Ende eines jeden Interviews gibt es ja die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ich frage dann nach einem Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders positiv überrascht hat, wo du aber sagen würdest, der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Welchen Raum oder welchen Anbieter würdest du dabei nennen?
Ja, da habe ich sogar mehrere für dich parat. Ich nenne dir mal nur drei, aber es gibt natürlich noch viel mehr, die bei uns in der Nähe sind, die ich quasi am Anfang gespielt habe, aber immer wenn was Neues kam, auch wieder gespielt habe und jedes Mal wieder begeistert sind, die vielleicht jetzt auch noch nicht so viel frequentiert sind wie in Hamburg, in Berlin, in München, in den großen Städten. Das ist einmal Lockbusters in Kassel. Dann Hearts Escape und Mission Exit in Magdeburg. Die drei Anbieter haben alle wunderbare Räume, die ich wärmstens empfehlen kann. Die machen sehr viel Spaß. Und wenn man mal in einem der drei Städte ist, Hearts Escape ist in Wernigerode übrigens. So, bei den anderen ist natürlich der Name schon dabei. Wenn man da mal ist, unbedingt vorbeigeschauen und was spielen. Und ja, liebe Grüße von mir da lassen und ja. Die machen auf jeden Fall Spaß, die sind gut gebaut und ja, kann ich wärmstens empfehlen.
Ja, Julia und Björn hatte ich auch schon im Interview zu Gast und denke mal, dass irgendwann auch Mission Exit aus Magdeburg dann hier mal vor die Flinte kommt. Bin sehr gespannt, sind auf jeden Fall sehr gute Geheimtipps und bin ich mal gespannt, dass dann dort auch bald die Fallzahlen nach oben gehen. Also die Corona-Fallzahlen oder die
Ja,
Buchungszahlen. Ja,
das stimmt, das stimmt.
sind auf jeden Fall sehr gute Tipps. Vielen Dank dafür. Damit sind wir schon auch am Ende des Interviews. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Vorfreude auf Boogie Bungalow und auch die Empfehlung der Kollegen und Kolleginnen, das spricht ja schon Bände dafür, was einen an Qualität bei Breakout Göttingen erwartet. Bin sehr gespannt drauf. Ich darf mich herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast für das Interview.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht.
Und dann sage ich schönen Abend
Jo.
noch und wir sehen und hören uns.
Dito, tschö, tschö.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.